Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Radio FreeFM, ja, nachdenken und mitreden wollen wir heute Morgen in der neuesten Ausgabe der Sendung.
Einen sehr schönen Sonntagmorgen.
Lokaltermin, wollte ich sagen.
Lokaltermin sind wir.
Das sind wir, ja genau. Moderation heute mit?
Michael Trost.
Und? Lotte Stevens. Okay. Wunderbar. Ja, schönen guten Morgen sagen wir allen Zuhörern natürlich auch hier auf Radio FreeFM 102,6. Und wir sprechen, Lotte, über welches Thema heute?
Die Wilhelmsburg.
Genau. Und da haben wir auch drei Gäste uns gegenüber sitzen. Das sind zum einen von der CDU, Stadtrat in Ulm, der Herr Dr. Roth. Guten Morgen, Herr Dr. Roth.
Ja, willkommen am Mikrofon.
Schön, dass Sie da sind. Sie haben leider schon eine kleine Tortur oder wie soll man sagen, Odyssee hinter sich, habe ich mitbekommen.
Ja, ich habe mir heute früh die Wilhelmsburg im Regen angeschaut.
Und ja.
Im Studio ist es angenehmer.
Sie sind auf jeden Fall wohlbehalten bei uns im Studio angekommen. Das ist sehr schön. Des Weiteren vom Förderverein der Festungsbauten, ich glaube, es ist in Ulm oder vielleicht sogar darüber hinaus, bekannter Verein, jedenfalls den Herrn Matthias Burger begrüße ich. Hallo Herr Burger,
ja, schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie auch bei uns sind und außerdem von der Übermorgenwelt den Wolf Neuschwand haben wir noch bei uns. Grüß dich, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und dazu muss man sagen, die Übermorgenwelt ist zum einen ja ein Verein und ihr sitzt natürlich im Vorarlberg und zum anderen seid ihr auch eine Radiosendung hier bei Radio FreeFM. So, wir sprechen also eine Stunde heute Morgen über die Wilhelmsburg, sprechen ein bisschen, denke ich, über die Historie, über was eigentlich an der Stelle geschichtlich der Hintergrund ist, die ganzen Festungsbauten, die es hier gibt, sprechen dann, denke ich, über den Ist-Zustand der Wilhelmsburg, die ja im Umbau begriffen ist oder umgebaut wird, ein neues Nutzungskonzept, es gibt wohl ein Nutzungskonzept, zugeführt werden soll und darüber und der Ideen, zum Beispiel Idee eines Einstein-Museums, die entstanden ist, sprechen wir also heute eine Stunde in der Sendung, Lotte.
Ja, stimmt. Also ich muss sagen, ich komme nicht aus Ulm, ich komme aus Belgien und für mich ist so eine Burg, so eine Festung was ganz Spannendes, weil es das in Belgien zwar schon gibt es ein paar, aber so groß und so beeindruckend hatte ich das noch nicht erlebt. Deswegen bin ich auch heute gerne in der Sendung dabei und ja, was mich als erstes interessiert, wo kommt diese Burg her? Wie alt ist sie? Wann wurde sie gebaut? Wozu? Von wem? Wie kam das alles zustande?
Beziehungsweise eigentlich müsste man, es sind ja nicht nur die Wilhelmsburg, über die Festungsbauten in Ulm, um Ulm herum vielleicht ein paar Worte verlieren. Ich denke, Burger, das sind Sie, der Experte, als der Vorsitzende des Fördervereins der ganzen Festungsbauten. Steigen wir einfach so vielleicht mal ein, dass wir da ein bisschen historischen Überblick bieten, was da eigentlich
gerne.
Die herkommen, die Bauten sind Zweckverwendung.
Gerne. Allerdings bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sagen, wir reden hier nicht allein über die Wilhelmsburg, sondern über die gesamten Festungsanlagen, denn das gerät leider oft aus dem Fokus, dass das Ganze einfach viel, viel größer ist als die Wilhelmsburg und ich denke, das wird nachher auch noch eine Rolle spielen. Aber zunächst mal war es 1815 die Erfahrung der Napoleonischen Kriege, die den Deutschen Bund als loses Staatenbündnis von über 30 deutschen Staaten veranlasst hat, einfach sich für den Fall wieder zu wappnen, dass Frankreich nochmal angreift. Das ist jetzt aus unserer heutigen Sicht vielleicht weit hergeholt und wir kennen andere europäische Entwicklungen, andere europäische Bedrohungen. Aber damals war das einfach so, dass man dachte, ja, also wenn es wieder losgeht, dann müssen wir halt aufpassen, dass die Franzosen nicht über den Rhein kommen. Und so flapsig ich das jetzt sage, so ernsthaft war es andererseits halt trotzdem. Denn ja, man gab dann 1842 bis 1859 richtig viel Geld aus, 16,5 Millionen Gulden für eine Festung, die hier Süddeutschland zentral sichern sollte. Also sogar für den Fall, dass also der Rhein überschritten worden wäre und die französischen Truppen schon über den Schwarzwald herkommen, selbst dann hätte man sich hier mit einem bis zu 100.000 Mann starken Heer verschanzen wollen.
Das heißt, das Konzept war nicht nur auf Ulm, sondern eigentlich ja auf Landesverteidigung, eigentlich auf Württemberg und Deutschland oder wie weit?
Ja, Sie können Deutschland natürlich in Anführungszeichen setzen, denn es gab ja keinen deutschen Staat, sondern es gab ja wirklich nur diese Zersplitterung in die vielen Kleinstaaten, davon die zwei großen, Preußen und Österreich. Und die gemeinsame Verteidigungskonzeption war ganz wichtig darauf abgestellt, dass hier in Ulm die vor allem auch Durchmarschroute Richtung Wien, der Hauptstadt von Österreich, gesperrt wird durch eine starke Festung.
Der Bauherr war damals wer?
Na, der Deutsche Bund. Allerdings können Sie sich vorstellen, dass wenn der Deutsche Bund einfach nur ein Staatenbündnis ist, dass der hier nicht Schaufel und Spaten in die Hand nehmen kann, sondern der muss dann die Territorialmächte vor Ort, also Bayern und Württemberg, mit dem Bau beauftragen und muss auch das Geld eben herrücken. Das heißt, hier haben Bayern auf bayerischer Seite und Württemberg auf württembergischer Seite für sich gebaut.
Mhm. Gab es da eine Koordination? Wurden jetzt zum Beispiel ähnliche Konzepte, was die Festungsbauten angeht, entwickelt? Oder hat jeder im Prinzip nach seinem eigenen Konzept dann diese Festungsbauten erstellt? Oder waren im Prinzip alle baugleich aus den gleichen Bauelementen, die gleichen Schemata, die gleichen, na, sagen wir mal, auch Baugrößen?
Oder? Ja, also wenn man mal vom Ergebnis her denkt, dass ich irgendwo Schießscharten brauche, aus denen ich mit den damals verfügbaren Geschützen mich heraus verteidigen muss, dann erzwingt es eine bestimmte Raumgröße und so weiter. Und außerdem war eine gemeinsame Sache, dass das das sogenannte neue deutsche oder neue preußische Befestigungssystem war, das also revolutionär damals war, lange gerade Mauerlinien und Walllinien. Da gab es also wirklich die Aussage, das ist jetzt das Nonplusultra an moderner Entwicklung. Und darauf hat man sich natürlich gemeinsam verständigt. Aber die Bauausführung, die oblag dann natürlich den beiden Festungsbaudirektoren Prittwitz auf württembergischem Ufer und Hildebrand auf bayerischem Ufer. Und die haben das sehr unterschiedlich gelöst von, jetzt sagen wir mal, nur so ins Auge springend, Kalkstein auf Ulmer Seite, Ziegelstein auf Neuulmer Seite.
Und die Festungsbauten, vielleicht geben wir mal so jetzt auf der Ulmer Seite oder vielleicht sogar auch auf der Neu-Ulmer so einen kleinen Überblick, was wir da alles dazu rechnen. Also wenn man Ulm, Wilhelmsburg, klar, ist heute auch das Thema Vorarlberg, da kommt die Übermorgenwelt her, da sitzt der Wolf mit seinem Verein. Ehingertor fällt mir ein, Blaubeurertor vielleicht. Wo geht man mal so einen kurzen Überblick, was alles in diesen Verbund, in diesen Festungsverbund hier so eigentlich reingehört, dass man da eigentlich auch wieder ein bisschen die Übersicht gewinnt, was da eigentlich alles mal irgendwo um die Stadt herum als Festungsbau existiert hat oder noch existiert.
Ja, das wird jetzt lustig, denn jetzt brauchen wir ungefähr 2 Stunden Zeit.
Ups, okay.
Haben Sie so viel?
Michael, falsche Frage.
Falsche Frage, nein. Ich werde es abkürzen. Sie haben ja schon angefangen, Ehingertor, Blaubeurertor, solche einzelnen Punkte in der Stadt sind den Bürgern bekannt. Worin man es einordnen muss, ist, dass es eine große, 9 Kilometer lange Hauptumwallung um die Stadt Ulm herum gab, die dann auf Neu-Ulmer Seite, Neu-Ulm wurde später in diesen Festungsbrückenkopf hineingegründet, auch rüberreichte und heute davon vor allem die Glasieranlagen in Neu-Ulm, Ober- und Untere Donaubastion auf Ulmer Seite erhalten sind im Stadtkern. Und dann natürlich das Ganze, was auf die Berge sich hochzieht. Da haben wir als ganz großes Ensemble natürlich alles, was auf dem Michelsberg ist. Und auf dem Michelsberg ist ja nicht nur die Wilhelmsburg, sondern die vorgelagerte Wilhelmsfeste und vor Prittwitz und die Anschlusslinien den Berg runter nach Kindesbergseite und Geisenbergseite. Ja, und dann kommen die 14 bis 15, je nachdem wie sie es zählen, Außenforts, die auf die Höhen um Ulm herum und 3 auf Neuulmer Seite verteilt sind. Unterkuhberg, Oberkuhberg, wo das Festungsmuseum ist und ja, eben auch Vorarlberg als das größte Außenvor überhaupt hier in Ulm. Und mit diesem Rekord bieten wir auch der Wilhelmsburg natürlich hier die Stirn, wenn wir die Leute von den Übermorgenwelten hier haben.
Wenn man jetzt das vergleicht mit anderen Städten in Württemberg oder in, ja, noch drüber hinaus geschaut, ist dort Ulm jetzt besonders, was Festungsbauten angeht, gut, wie soll ich mal sagen, hat viel eben solche Bauten gut ausgestattet, gerüstet oder ist das auch im Vergleich bei anderen Städten so oder sind wir doch speziell besonders gut gesichert worden?
Wir wollen nur wissen, ob wir speziell sind.
Genau, ob wir ein Alleinstellungsmerkmal
ist immer speziell in jeder Hinsicht, allein schon durch seine Aufteilung in 2 Gestalten, Ulm und Neu-Ulm. Und ich möchte noch einmal schon allein deswegen hier immer mit reinnehmen, weil die Festungsanlage die große Klammer über diese Doppelstadt ist. Und jetzt müssen wir natürlich zugeben, hier hat niemand die Stadt Ulm geschützt damals, sondern es ging wirklich darum, diesen zentralen Punkt in Süddeutschland zu schaffen. Das heißt, natürlich ist es erstmal überregional etwas, was wichtig ist. Und wenn Sie fragen, wo gibt es sonst noch sowas in Deutschland? Nirgends. Alle anderen Festungen, die in einer vergleichbaren Größe waren mit der Ulmer Bundesfestung, historische Festungen aus dem 19. Jahrhundert, die ins Anfang des 20. hinein modernisiert wurden, die sind alle schlechter erhalten, wurden teilweise nach dem Ersten Weltkrieg dann geschleift. Und was wir jetzt hier heute noch haben, sind 2/3 einer ehemaligen Großanlage. Und das ist Deutschlands größtes erhaltenes Festungsensemble.
Mhm. Wem gehört das heute? Wer ist Besitzer? Ist das das Land? Ist das der Bund oder die Stadt? Oder wie sind die Besitzverhältnisse? Und damit auch wer muss sich kümmern? Wer stellt die Mittel bereit, um sie zu erhalten und so weiter und so fort? Wie ist das?
Mit wenigen Ausnahmen ist das die Stadt Ulm auf Ulmer Seite und die Stadt Neuulm auf ihrer Seite. Es gibt ein paar Ausnahmen. Am Oberen Eselsberg ist das Land Eigentümer von 2 Außenforts und das Vorobere Kuhberg gehört dem Förderkreis Bundesfestung in Erbbaurecht, sodass hier das Wesentliche auf die Stadt Ulm zurückfällt.
Es ist die größte Festungsanlage Deutschlands, aber auch Europas, habe ich verstanden.
Naja, also man kann natürlich mit einer gewissen Überheblichkeit versuchen zu sagen, wir sind auch die Größten der Welt oder so. Also ich denke, das ist übertrieben. Es gibt, wenn Sie auf ganz Europa schauen, natürlich schon Anlagen, die in der gleichen Liga mitspielen. Da wagen wir uns, denke ich, ein bisschen zu weit vor, wenn wir sagen, wir sind die größte Festungsanlage Europas. Aber das mit Deutschland stimmt.
Ja, also auf jeden Fall, ich wollte sagen, wir haben doch was Besonderes in Ulm zu bieten, was man so vielleicht gar nicht gleich, wenn man jetzt touristisch zum Beispiel irgendwo nennt, sondern man denkt da halt eben ans Münster und Stadt, Altstadt, aber die Festungsbauten sind also auch wirklich ein hervorzuhebender Punkt. Leute.
Ich wollte fragen, ob die irgendwann mal alle verbunden waren oder so mit Tunnels oder irgend sowas?
Ja, klar.
Also komplett?
Ja, ja oder nicht? Ja, soll ich Ihnen jetzt die Wahrheit sagen oder die Legende?
Die Legende bitte.
Also die Legende geht so und wir kriegen das immer wieder bei Führungen mit. Das ist immer ganz erstaunlich nett, wenn dann meist auch ältere Ulmer kommen, die sagen dann, und damals, als wir klein waren, da waren wir übrigens noch in diesem Gang, der von der Wilhelmsburg zum Münsterplatz führt und solche Dinge. Und wir fragen dann natürlich immer nach, ja, wo war denn der Eingang? Ach, wissen Sie, das ist lange her, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir waren da drin, der Gang ging bis zum Münsterplatz und wenn man dann nachfragt, dann stellt man fest, wir kamen nicht ganz durch, der war irgendwo eingestürzt oder nach 40 Metern ging die Kerze aus, dann mussten wir umkehren und wieder auf die Hände und Füße zurück. Irgendwie so enden die Geschichten immer und alles läuft darauf hinaus, dass es zwar Gänge gibt in der Festung, die unter das Vorgelände reingehen, die heißen Gegenminenstollen, die sind absichtlich nicht durchgehend, sondern blindendend. Und wir glauben, dass die Legenden daher kommen, dass die Leute halt als Kinder in diesen Gängen gespielt haben und gemeint haben, weil unterirdisch kann ich mich schlecht orientieren, das geht alles Richtung Münsterplatz oder verbindet die Forts miteinander. Nein, diese Verbindungen gab es nicht.
Das wäre natürlich ganz spannend gewesen. Und was ich mich noch gefragt habe, das ist dann alles gebaut, damit die Franzosen nicht hier übers Land ziehen. Hat das sich jemals ein Franzose angeschaut?
Es ist davon auszugehen, dass bei damals wirklich sehr, sehr guter Spionage alles in Frankreich bekannt war. Es gibt Unterlagen über die Bundesfestung Ulm in Pariser Archiven, auf Französisch verfasst, wo wirklich alles eingezeichnet ist. Also die wussten Bescheid.
Deswegen sind sie dann vielleicht nicht gekommen.
Aber sie kamen nicht, vielleicht auch genau deswegen. Also die Bundesfestung war ja nie in Kriegshandlungen verwickelt. Ob sie abschreckend wirkte, bleibt dahingestellt. Aber auf jeden Fall, ein Schuss fiel hier ja nie.
Wo sich für mich dann auch die Frage stellt, was ist dann seit den 1850er Jahren dann die Nutzung? Sie war dann bestimmt, ich nehme an, bis zur Kaiserzeit oder so als Festung in Betrieb. Also wie ist dann die Nutzung, wie lange als Festungsbau, seit wann, ich glaube in Kriegszeiten, gerade in der Wilhelmsburg, war da eine Fertigung von irgendwelchen Ulmer Firmen, wenn mich nicht ganz irre. Ja, genau, Telefon dürfen wir sagen, Firma existiert nicht mehr, ist ohne Problem heute möglich.
Ja, es ist also so, dass diese Festungsanlage natürlich bis 1866 ganz klar einfach Bundesfestung war. Dann brach der Deutsche Bund auseinander und dann übernahm später das Deutsche Reich die Festungsanlage. Dann war es halt einfach Festung Ulm oder anders gesagt Reichsfestung Ulm. Wurde dann noch modernisiert bis in die ersten Kriegsmonate des Ersten Weltkriegs hinein, als man dachte, Ulm könnte noch eine Rolle spielen. Aber als sich dann abzeichnete, dass das überhaupt nicht der Fall ist und die Anlage insgesamt auch schon unheimlich stark veraltet war, kann man also ganz grob sagen, mit spätestens Ende Erster Weltkrieg ist die Gesamtanlage Festung Ulm dann Geschichte, ist historisches Monument gewesen und danach diente sie nur noch verschiedenen zivilen Zwecken, mit Ausnahme jenes Zwecks, der sich mit dem Luftschutz eben ergibt im Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich kein ziviler Zweck, aber es war nicht der ursprüngliche Zweck der Festungsanlage und vielleicht auch nicht die allerbeste und sinnvollste Nutzung.
Herr Bürger erklärt es ganz hervorragend. Sie hören immer noch Lokaltermin heute über die Wilhelmsburg und wir reden gleich weiter, machen eine musikalische Pause. Was passt denn zu Burg?
Ja, direkt zu Burg habe ich jetzt nichts, aber ich habe Deep Forest. Naja, Deep Forest, das hört sich nach Dunkel irgendwo auch an.
Passt
und
doch
nach
auch.
Wäldern Start a Dream spielen wir, den Titel hören wir jetzt. Und in circa 4 Minuten geht es dann bei uns wieder weiter. Vollkommen recht.
Lokaltermin hier heute Sonntagmorgen, also jeden zweiten Sonntag?
Jeden zweiten Sonntag im Montag sind wir hier mit dem Lokaltermin auf Radio Free FM und heute Thema, Lotte?
Die Wilhelmsburg.
Genau. Ja, jetzt haben wir schon über die Historie der Festungsbauten in Ulm und darüber hinaus im Land und überhaupt in fast in der Welt, hätte ich gesagt, über die Bedeutung zumindest der Festungsbauten kurz gesprochen. Wir haben zumindest jetzt einen Überblick. Vielleicht sollten wir sprechen ja insbesondere heute über das Thema Wilhelmsburg, dazu eben noch sagen, welche Bedeutung, welche Rolle spielt in dem ganzen Kontext die Wilhelmsburg. War das sozusagen das Hauptquartier, weil letztendlich bautechnisch, glaube ich, ist es das Größte. Der größte dieser Festungsbauten ist es, einfach nur der größte dieser Blöcke. Was genau ist speziell die Verwendung oder Zweck der Wilhelmsburg gewesen? Herr Dr. Roth nickt gerade auch schon. Ja, oder Burger, was, also die Bedeutung der Wilhelmsburg historisch gesehen und eben auch eben wahrscheinlich flächenmäßig die größte Anlage, denke ich, oder?
Jein, also ich würde sagen, man kann die Anlage auch nicht guten Gewissens in allzu viele kleine Stückchen einteilen. Aber wenn Sie die Burg selber anschauen, ist sie für sich genommen sogar kleiner als das Vorarlberg. Allerdings ist sie natürlich schon das Herz der Anlage, klar.
Sie dominiert die Stadt.
Ja.
Sie steht über allem an.
Schon weil sie wahrscheinlich von der Position über dem über der Stadt...
Sie war einst das dominierende Gebäude der Stadt. Mhm. Wer also von Süden nach Ulm zog, sah erstmal die Wilhelmsburg und die etwas verkleinerte, den verkleinerten Turm vom Ulmer Münster, den sah man ja gar nicht zu dieser Zeit. Sondern die Wilhelmsburg, wenn man die alten Fotos betrachtet, dominiert echt diese Stadt von oben herab.
Jo. Was gehört alles zu Wilhelmsburg? Also ich selber war seinerzeit in der Wilhelmsburg-Kaserne. Ich kenne den Bereich ganz gut. Da hat man vorne diesen Bau mit dem großen Hof. Ich glaube, Redwitz sagt man immer. So war zumindest die Formulierung, die ich aus der Bundeswehrzeit kenne. Die erstreckt sich aber auch weiter nach hinten. Es gibt hinten nochmal Bauten. Vielleicht, also wenn wir heute über die Wilhelmsburg und auch über Nutzungskonzept und über die mögliche Beheimatung eines Einstein-Museums sprechen. Also sprechen wir nur über diesen vorderen Bereich oder über welchen Bereich sprechen wir dann in der Wilhelmsburg?
Ja, wir sprechen natürlich jetzt erstmal über das Gebäude. Das steht, ist erhalten, auch in einem sehr guten Zustand. Die weiteren Anlagen, die zum Teil auch durch die Bundeswehr umgebaut wurden, wir haben da Lagerhallen, Panzer, Garagen und so weiter, die zwar auch in unserem Interesse stehen, im Sinne eines späteren Museums, für Fahrzeuge natürlich, über die können wir noch nicht reden. Dazu ist der Frieden noch nicht in der Welt so weit klar, dass die Wilhelmsburg keinerlei militärischen Aufgaben mehr hat. Denn sie hat heute ja noch militärische Aufgaben, verwaltende Aufgaben. Was uns heute hier interessiert, ist das große Gebäude. Das nennt sich, glaube ich, auch Reduit.
Genau. Ja, so kenne ich das auch.
Das französische Wort dafür. Das braucht eine Verwendung.
Ja.
Es ist in einem Dornröschenschlaf seit vielen, vielen Jahren, wo die Stadt Ulm es übernommen hat, für 1 Mark damals, die ich sogar stiften wollte, weil das Geld der Stadt Ulm ausgegangen war. Inzwischen ist das Dach gemacht, man fängt innen langsam an zu bauen. Alles natürlich unter den Aspekten des Denkmalschutzes und macht jetzt gerade Überlegungen im Rathaus hier, was könnte ich alles aus den über 500 noch leerstehenden Räumen machen.
Über 500?
Ja.
Wow, 500 Räume. Wie viel habt ihr im Vorarlberg eigentlich, Wolf?
Ich habe gerade schon erzählt. Also wir haben insgesamt in beiden Abteilungen, die wir da übernommen haben, haben wir ungefähr 400 Quadratmeter.
Ah, auch doch.
Das eine ist ein großer Raum mit zwei Nebenräumen. Das andere ist auch wieder ein großer Raum und unsere beiden Bibliotheksräume. Dazu haben wir jetzt noch ein Stück Gang uns abgezwackt. Also wie gesagt, wir haben ungefähr 400 Quadratmeter, die wir mit unserem Verein nutzen. Und diese Räume sind ja unter der Verwaltung vom Stadtjugendring, was eine sehr, in unseren Augen eine sehr tolle Nutzungsgeschichte ist, weil dadurch die Räume halt genutzt werden von Vereinen, die Jugendarbeit machen, die sich mit der Jugend beschäftigen. Und das ist eine sehr sinnvolle Geschichte, wenn man diese Gemäuer schon hat.
Also auf was ich hinaus will, die, soweit ich das weiß, das Vorarlberg und die ganzen Räumlichkeiten sind schon seit Jahrzehnten, da gibt es ein Nutzungskonzept, die sind ausgebaut, umgebaut worden und sind schon quasi heute in Verwendung. Das heißt, es gilt jetzt für die Wilhelmsburg ebenso eine Nutzung festzulegen, diese zu renovieren, umzubauen. Ich glaube, seit 40, 50 Jahren gab es gar keine Bauaktivität mehr, oder? Wie ist da der aktuelle Zustand?
Man hat sie nur notdürftig erhalten.
Notdürftig.
Das Dach immer wieder mal repariert. Inzwischen ist es eigentlich ganz gut in Schutz. Die Sache ist trocken. Dann darf man ja nicht vergessen, dass die Wilhelmsburg, die ja nie einen Krieg als Burg oder auch als Kaserne erlebt hat, ist ja auch ganz wichtig, eigentlich eine Friedensburg. Das Konzept ist auch im Moment in der Diskussion, sie so zu nutzen für friedliche Zwecke. Und da ist es jetzt eben wichtig auch zu wissen, dass sie in den Nachkriegsjahren zum Beispiel als Wohnungen genutzt war. Tausende von Flüchtlingen, tausende von ausgebombten Ulbern fanden dort erstmal eine Unterkunft, nicht militärisch. Dann wurde dort auch produziert. Firmen waren zum Teil, ausgebombte Firmen waren dort. Insofern ist es jetzt gar nicht so schwierig, in einem neuen Konzept zurückzudenken, was war denn in den letzten 70 Jahren seit Kriegsende dort gelaufen? Was kann ich davon wieder aufnehmen? Was kann ich historisch nutzen? Wo ist die Infrastruktur? Und die Infrastruktur ist eben noch da.
In dem Innenhof, das wird der ein oder andere wahrscheinlich aus den letzten Jahren kennen, gab es immer wieder Theateraufführungen, sehr viele kulturelle Veranstaltungen. Aber eben der Nutzungsbereich ist auch im Augenblick oder bis dato wirklich ja nur der Innenhofbereich, der Rödwitt. Also sonst in den einzelnen Bauten drumherum ist gar nichts. Ne? Also im Augenblick nur Baufälligkeit meines Wissens.
Doch, da findet sich seit den 1980er Jahren die sogenannte Musterachse der Stadt Ulm. Da sind Solarfirmen eingemietet. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die Burg durchaus seit Jahren eine museale Nutzung hat. Es sind etwa 5.000 bis 8.000 Leute, die pro Jahr zu den Führungen, jetzt, die wir machen, in der Burg kommen. Wir haben einen Museumsraum ausgebaut seit 2009, haben seit 2014 einen zweiten dazu ausgebaut, wo wir eben gerade diese Nachkriegsnutzung eins zu eins nachgebaut haben, als dort eben Familien mit ihrem Mobiliar, das sie irgendwie aus den Kriegswirren retten konnten, dort oben dann einquartiert waren. Und das ist natürlich schon eine Nutzung, allerdings keine, die sich jetzt hier im Bauwerk ganz stark manifestiert.
Aber Sie haben jedes Jahr, Sie haben es ja angesprochen, auch noch Führungen, das heißt jedes Jahr einen Tag der Festung. Ich glaube, im Juni ist der ungefähr.
Genau, der ist und im ersten Juniwochenende immer.
Ja, dann werden viele Menschen, die sich da interessieren, eben durch die Rüdwitsch und durch die Festungsbauten, nicht nur in der Wilhelmsburg, aber im Wesentlichen natürlich dort auch geführt. Und also im Augenblick ist noch nicht jedenfalls eine weitere Verwendung im Sinne von Museum, im Sinne von Vereinen. Das ist im Augenblick noch nicht gegeben, mit den wenigen Ausnahmen, die Sie gerade genannt haben. Das heißt, dafür braucht man jetzt eben ein Nutzungskonzept. Und ich habe verstanden, da debattiert man. Wolf hat vorher gesagt, ich war auch in der Planungsgruppe, Nutzungskonzept. Dr. Rotzi, glaube ich, dann auch.
Ja, zum Teil. Und von verschiedenen Ausschüssen her. Ja. Auch vom Stadtjugendring war ich ja mit involviert. Haben wir gerade vor ein paar Tagen wieder drüber gesprochen. Das ist auch gesponsert. Das ist ja auch wichtig, dass sie Jugendräume hat. Mein Konzept ja auch Jugend von der Straße, Jugend für so etwas interessieren, Jugend auch mit, notfalls mit der Schaufel mal ranholen. Ja, und das macht ja auch Spaß, so etwas, solche Konzepte. Und deswegen ist es wichtig, diese Räume auch sinnvoll zu nutzen. Und ich sage ja, für eine friedenspolitische Sache zu nutzen. Und es ist nicht nur die Jugend, das sind ja auch die Vereine, die Donauschwaben sitzen bei Ihnen, Vorarlberg zum Beispiel, die Tanzgruppen, die historischen Vereine. Und wir haben die letzten Jahre, seitdem die Wilhelmsburg Ulm gehört, und so lange sitze ich ja auch schon selbst als Stadtrat im Gemeinderat, machen wir uns immer wieder Gedanken, was könnte man draus machen. Und das Ganze möglichst natürlich, so leid es einem tut, kostenneutral. Denn so ein Projekt kostet ja nicht nur Erhaltung täglich, sondern auch ein Ausbau wird ja eine ganze Menge verschlingen. Aber ich denke, diese Kosten sind sinnvoll. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in unseren Arbeitskreisen über 80 Firmen oder Sammler, die dort mit musealen Dingen einziehen könnten.
Die daran interessiert sind im Moment.
In Ulm das Magirus-Museum, was kurz vorm Scheitern war, mühsam gerettet wurde. Zumindest die kleinen Teile von Magirus. So eine Drehleiter kriege ich natürlich nicht in 30 Quadratmeter Raum, aber die bekäme ich sicher in die Hallen, die da hinten stehen an der Wilhelmsburg. Wir haben das Magirus-Museum als dringend Raumbedarf, mit dringend Raumbedarf. Wir haben im Moment ganz akut in diesen Tagen das AEG-Museum. AEG Telefunken wurde ja an eine neue Firma verkauft, die nicht allzu viel Interesse an diesen alten Dingen hat, an der Geschichte, dass sie auch die Technikgeschichte von Ulm darstellt, diese Firma. Mit sehr, sehr vielen Exponaten, die jetzt in der Scheune stehen. Das ist unverantwortlich.
Was das Museum Radar und Funk, ja, zum Beispiel. Das Telefunkenmuseum. Ja,
und auch das würde einen wunderbaren Platz in der Wilhelmsburg finden können. Gibt auch jetzt ein Verein, der gerade sich gründet und von mir dann jetzt versucht, die Scheune zu retten. Und es gibt eine kleine Gruppe, die Öfen sammelt. Öfen? Heißere Öfen, das war in Ulm mal ein großes Geschäft im vorletzten Jahrhundert. Es gab in Ulm Nähmaschinen, es gab Ferngläser, es gab Kameras, es gab Uhren. Mit der Entwicklung des Verkehrs, vor allem Anbindung Ulm, die Eisenbahn mit auch einer Geschichte, um die Bundesfestung hier zu bauen und nicht irgendeiner anderen Stelle. Eisenbahn war ganz wichtig für die Infrastruktur. Entwickelte sich hier eine sehr große Industrie mit einigen hundert Firmen. Viele sind vergessen. Aber aus all diesen Firmen sind noch Exponate da in Privatsammlungen. Ich weiß ja, ich bin selber Sammler für Optik. Und die sollte irgendwo, diese Sammlungen müssen irgendwo zusammengefasst werden. Die können nicht quer durch eine Stadt verteilt sein.
Also Sie nennen die Wilhelmsburg auch eine Friedensburg, also finde ich auch schön. Sie reden jetzt über viele Sammlungen und so, aber es muss doch nicht eine Burg voller Museen werden. Es darf auch leben. Ich denke schon an eine Location für unsere Friedenswochen nächstes Jahr.
Ja, sicher. Die Planung sind jetzt nicht nur die Sammlungen. Das ist das, was ich eben auch als Stadtrat für Kunst und Kultur natürlich gerne
ich spreche aufnehme. Jetzt für die Jugend.
Ja, das einmal für die, ja, auch für die Jugend. Mhm. Denn die Jugend muss lernen, mit der Historik zu leben.
Klar.
Viele Jugendliche wissen ja gar nicht mehr, wie so ein altes Dampfrad hier aussah oder eine Nähmaschine mit der Hand. Alles in Ulm mal produziert worden. Nein, für mich ist Geschichte ein Lehrbuch auch für die Jugend. Denn nur aus der Geschichte können wir lernen. Auch in der Friedenspolitik ist ja genau das Gleiche. Wir lernen eigentlich aus den negativen Ereignissen. Und da hat die Wilhelmsburg natürlich eine wunderbare eigene Geschichte dazu.
Also auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Ideen. Und gut, wir haben jetzt hier aus der Kulturszene, wir hatten vorhin angesprochen, dass hier Theateraufführungen zum Beispiel auch schon stattfinden. Ich weiß, es gibt auch kulturelle Nutzungsideen. Es gibt also den musealen Ansatz. Es gibt eben diesen aus der Kulturszene, diesen Ansatz. Gibt es jetzt halt irgendwo eine koordinierende Instanz, eine Stelle oder gibt es einen Austausch oder wie läuft jetzt dieser Prozess der Ideenfindung? Gibt es dann eine konkrete Verabredung, dass irgendwo Leute sich miteinander treffen, geführt irgendwo vom Bürgermeister, keine Ahnung, sich austauschen? Wie ist das organisiert? Wer tauscht sich miteinander aus? Gibt es einen Fortschritt? Wie ist da der Status und wie läuft es und wer ist da alles beteiligt?
Das Entscheidende ist hier eigentlich das Rathaus. Der juristische Besitzer, der auch bezahlen muss, ist ja erstmal primär das Rathaus. Und im Rathaus gibt es Ausschüsse, Kulturausschuss, Kunstausschuss und so weiter, die sich schon seit Jahren immer wieder regelmäßig mit dieser Frage, was machen wir draus? Was machen wir aus diesem Schloss in einem Röschenschlaf? Und im Augenblick hochaktiv ist dieser Arbeitskreis. mit Stadträten einerseits, also Vertretern der Politik, Vertretern der Verwaltung, also Kulturbürgermeisterin, Oberbürgermeister. Dann holen wir Experten, führende Architekten, brauchen hier keine Namen zu nennen, die im Moment Entwürfe machen. Und dann haben wir aus Staatszettel, darf ich mal sagen, einige Millionen bekommen jetzt als Planungsraten, mit denen die Planungen laufen, mit denen wir Architekten holen können. Und das kann man auch noch mal klar betonen, das ist nicht alles Museum. Das ist einmal mein spezieller Part. Mhm. Wir kriegen dort Seminarräume nach den augenblicklichen Gedanken. Wir kriegen Möglichkeiten vielleicht auch für Übernachtungen, dass wir Kongresse machen können, dass verschiedene Gruppen, Vereine dort noch reinkommen. Die Wilhelmsburg braucht Leben. Das kann sie nicht nur als Museum. Sie muss Tag und Nacht, möchte ich sagen, bewegt werden. Und das ist unser großes Ziel.
Sie haben ja auch angesprochen, auch junge Leute sollen rein. Und ich habe irgendwas.
Das ist die Nacht dann, also Tag und Nacht.
Ja, genau. Ich habe irgendwas hier mitbekommen. Das wäre sogar die Rede davon, dass es da vielleicht ein Musikfestival geben könnte oder dass es eine Disco geben könnte.
Da hätte ich keinerlei Problem damit.
Ja, also im Prinzip vielfältige Nutzung.
Ein bisschen schwierig ist noch die Infrastruktur. Ja. Aber da gibt es sogar Gedanken, weil er vorhin von den unterirdischen Gängen sprach, die Wilhelmsburg von unten auszuhöhlen, ob das geht, weiß ich nicht. Und da
das
große Parkflächen.
Eine tolle Idee.
Die Ideen sind schon, die sind drin. Ja. Okay. Die und Ideen vielleicht kommen wir dann endlich auf die geheimen Gänge, die uns die Wilhelmsburg mit der Stadt verbinden.
Ja, wenn ich da noch anfügen darf, es ist tatsächlich so, wie du sagst, Hans-Walter, dass diese Idee mit Leben zu tun hat. Und die Burg, wenn ich jetzt zusammenfasse, dass wir 500 Räume haben und damit ja nur die Burg selber meinen und noch gar nicht ihre Integration in dieses Gesamtumfeld Oberer Michelsberg, dann wird natürlich klar, dass wenn ich jetzt sage, ich habe eine Nutzung hier im Kopf, ja, dann ist es nur ein Baustein eines ganz großen Gedankens. Und dieser ganz große Gedanke muss ja eigentlich sein, dass die Burg wieder das wird, was sie von der Lebendigkeit her durch erzwungenermaßen durch das Flüchtlingslager schon war, nämlich ein Teil der Stadt mit eigenem Leben und mit eigener Vielfalt. Das ist sicherlich nicht sinnvoll, die Burg jetzt nur unter einem Aspekt zu sehen, ob das jetzt der Friedensburg-Aspekt ist oder der Nutzungsaspekt durch die musealen Geschichten. Es ist ja auch der Naherholungsaspekt mit drin, dass sie ja die Burg nicht aus ihrem Umfeld wegdenken können, das ja mit den Gräben und Grabenanlagen und Wallanlagen der Umgebung zu tun hat, wo sie spazieren gehen und joggen oder Hunde spazieren führen können. Also diese Vernetzung der Burg mit ihrer Umgebung und ihre Wahrnehmung als das gehört zur Stadt, das ist das, was eigentlich so das Oberthema ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das bei der Stadt Ulm breit aufgestellt ist. Es gibt ja nicht nur diesen vom Herrn Dr. Roth genannten Ausschuss, sondern es gibt wirklich die Einzelbeschäftigung in allen Stadtverwaltungsbereichen, im Kulturamt einerseits, wo viele Fäden zusammenlaufen, aber auch all jene, die im Bereich Gebäudemanagement sich um die Planung kümmern, was muss ich tun? Und es war ja vorher schon angesprochen, dass es gar nicht so leicht ist. Ja, wenn Sie jetzt eine Burg, die ja für einen ganz anderen Zweck gebaut wurde, jetzt umnutzen wollen, dann ist das Erste, was Sie klären müssen, wie kriege ich das mit der Infrastruktur hin? Habe ich genug Treppenhäuser? Kann ich das alles machen, was ich will? Von der denkmalpflegerischen Seite her. Und da ist natürlich viel, viel Fingerspitzengefühl erforderlich und ein ganz starkes sich hineindenken in die Bausubstanz auf seitens der Planer. Und das braucht Zeit, weil wir kennen jetzt aus Sicht Förderkreis Bundesfestung Ulm, wir kennen die Anlage, ja. Aber wenn jetzt ein Planer hier dazukommt und sagt, jetzt habe ich den Auftrag, hier eine Nutzung einzubauen, dann braucht es eine Weile, bis er sozusagen weiß, was so der Kern der Festung ist, was ihre Chancen sind, aber wo auch die Einschränkungen liegen und daraus halt dann das Optimale rauszuholen. Mhm. Ist gar nicht leicht.
Wie weit ist konkret jetzt dort schon, also Wolf, du bist ja in dem Ausschuss, haben wir vorher gelernt, der sich da auch mit befasst, mit dabei. Wie konkret ist man im Augenblick, also wie gibt es da schon klare Pläne, dass man sagt, die und die machen das, die und die machen Disco, weil das voran kann, die machen, was weiß ich, Theater und die anderen machen. Klar, das Thema Museum ist eine Diskussion. Wie konkret ist man schon? Was ist der Plan?
So tief bin ich im Augenblick noch gar nicht drin. Ich habe an diesen Workshops mitgearbeitet, die das Konzept erstellt haben, aus dem dann diese drei möglichen Nutzungen schön getrennt rausgearbeitet worden sind, die dann sinnvollerweise irgendwann in ein Konzept münden, was alle drei Bereiche möglichst großformatig abdeckt.
Was sind die drei Bereiche?
Es gab die Friedensburg, es gab die Kulturburg und
die Museumsburg.
Die Museumsburg, okay. Genau. Dann haben wir die drei Teile. Und ein ideales Konzept ist natürlich eine Kombination von diesen dreien, die so erstellt wird, dass ein vielfältiges Leben dort oben stattfinden kann, was alle drei Bereiche abdeckt. Finde ich eine großartige Idee. Es gibt viele Möglichkeiten, sich da zu präsentieren. 570 Räume, die man nutzen kann. Es ist natürlich irrsinnig aufwendig, das auszubauen. Es gibt ja Vorschriften, alle 35 Meter oder sowas muss eine Fluchtmöglichkeit eingebaut werden. Mhm. Und das an einem Festungsgemäuer mit Mauerstärken und Deckenstärken, die erst einmal durchbrochen werden müssen, um da eine Fluchttreppe reinzubauen. Es müssen Sanitäreinrichtungen eingebaut werden. Es muss Elektrik, es muss
Brandschutz,
ja, genau.
Obwohl ja gar nichts zu brennen ist.
Ja, aber ja. So sind die Vorschriften. Das wird eine ganze Menge Geld kosten. Und ich denke, bis das Konzept steht, geht noch eine ganze Menge Zeit ins Land. Mhm. Aber ich denke, es lohnt sich. Wenn man im Auge behält, dass ich sage mal ganz provokativ, dass auch die Kleinen eine Chance haben, sich dort oben präsentieren zu können. Mhm. Ich bin jetzt ein Vertreter von einem kleinen Verein.
Genau, wäre auch meine Frage gewesen. Ja. Übermorgenwelt plant sich etwa in der Wilhelmsburg-Kaserne anzusiedeln oder was wäre in Bezug auf die Nutzung der Wilhelmsburg euer Einliegen, euer Wunsch oder euer...
Also unser Wunsch ist, wir bauen eine Bibliothek auf, eine Bibliothek der Fantastik, fantastische Literatur. Unser Ziel ist, alles zu sammeln, was in Deutschland jemals erschienen ist, Science Fiction, Fantasy und so weiter. Wir haben jetzt einen Stand von ungefähr 32.000 Büchern, davon sind 26.000 elektronisch erfasst und wir sind jetzt so weit, dass wir unsere Bibliothek öffnen könnten. Können wir aber nicht. Weil in der Vorarlberg, wo wir jetzt sind, gibt es keine Parkplätze. Die Zufahrt führt durchs Wohngebiet. Da kann man nicht unbegrenzt Leute reinfahren lassen und rausfahren lassen. Also ist es da nicht möglich, unsere Bibliothek zu öffnen. Das ist meine Hoffnung für meinen Verein, in der Wilhelmsburg eine Chance zu kriegen, Leute dorthin zu holen und zu sagen, hier, wir haben eine Bibliothek. Funktioniert wie eine Leihbücherei, kommt vorbei, lest. Wir sind vielleicht als kleines Schmankerl so ziemlich die größte fantastische Bibliothek im süddeutschen Raum. Und wie gesagt, das wollen wir einfach Menschen zur Verfügung stellen. Und wir arbeiten eng mit der Stadtbibliothek zusammen. Da wird es keine Konkurrenz geben und möchte ich einfach klargestellt haben. Vielleicht gibt es ja auch eine Kooperation mit der Stadtbibliothek. Da sind wir jetzt im Moment am Nachdenken drüber. Wir sind jetzt so weit, dass wir unser Anliegen an die Öffentlichkeit bringen können. Und da wäre die Wilhelmsburg der ideale Anlaufpunkt.
Mhm. Wie können eigentlich andere Vereine, die vielleicht jetzt zuhören und meinen, oh, ich hätte da noch eine Idee oder wir bräuchten auch einen Raum in der Wilhelmsburg, wo können die sich eventuell melden?
Die können sich bei uns bei dem Gemeinderat melden. Jeder Stadtrat kennt ja das Projekt. Mhm. Überparteilich, da lege ich auch großen Wert drauf. Da gibt es keine Parteipolitik. Ja. Wilhelmsburg ist ein Konzept und keins, wo man sich rumstreiten muss. Und die Vereine auch zweifelsfall mir das mitteilen. Ich habe auch schon eine ganze Liste. Ich sage, ich habe über 80 Firmen, die mit ihrem historischen Material gerne in einige Räume gehen würden. Aber ich glaube, das wichtigste Wort ist noch nicht gefallen, Einstein. Mhm. Wir haben in Ulm eine ganz große Aufgabe, gerade in diesen Tagen. Das Einsteinsche Geburtshaus ist gefallen gegen unseren Rat, kann man gleich sagen.
Eindeutig gegen unseren Willen.
Ganz, ganz klar gegen unseren Willen und auch gegen meine Hand im Gemeinderat ist es gefallen.
Also das ist noch ein Thema, was für Sie auch besonders wichtig ist. Ich schlage vor, Herr Roth, dass wir kurz eine musikalische Pause machen. Wir bauen da ein bisschen Suspense auf und dann reden wir noch über Einstein. Sehr wichtig in dieser Sendung, Lokaltermin über die Wilhelmsburg auf Free FM.
Wir hören Genesis und Pigeons. Passt irgendwie auch zu Festungsbauten.
Perfekt. Tauben. Michael, du bist ein toller DJ.
Radio Free FM, Lokaltermin, spannende Themen, spannende Unterhaltung in der Pause. Wir haben gesagt, wir sprechen jetzt vor allem über die konkreten Nutzungsideen. Aber zunächst ging es um Einstein, um die Idee, dem Herrn Einstein auch ein Denkmal oder eben museal etwas zu bieten.
Ja, Einstein ist ein Ulmer, ohne jeden Zweifel. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Er ist hier geboren, auch wenn er nicht sehr lange in Ulm gelebt hat. Sein Geburtshaus, was eine gewisse Berühmtheit hatte, am Bahnhof, wurde im Krieg zerstört. Den Rest hat man nach dem Krieg in den 60er Jahren abgeräumt, vermüllt und als Bauschutt für Autobahnbau gebraucht. Jetzt werden die Sedelhöfe neu erschlossen. Das Gelände gehört mit zu den Sedelhöfen, wurde mitverkauft. Und man stieß, das haben unsere Archäologen dann sehr gut gemacht, auf die Überreste des Hauses, unterirdisch, Kellergewölbe, die top erhalten waren. Mein Vorschlag war es, so zu erhalten, denke ich auch meine beiden Freunde hier denken genauso. Man hätte das ohne Schwierigkeiten halten können. Es kamen Vorschläge von Archäologen, kamen Vorschläge aus aller Welt von Fachleuten. Man hätte hier wunderbar auch ein Kriegs- oder ein Museum zerstörter Städte draus machen können. Nur die unterirdischen Räume, die waren voll erhalten da. Und die wurden jetzt weggeräumt, es gibt jetzt Toiletten.
Darüber sind Sie sehr sauer, habe ich den Eindruck.
Nicht nur sauer, das ist schon sehr makaber, was da läuft. Und die letzten Steine wurden jetzt weggebaggert, sie wurden angeblich erhalten. Man hat uns aber gleich gesagt, die sind nicht erhaltenswert. Ich gebe zu, da bin ich auch anderer Meinung. Und deswegen war ein Vorschlag, wenn wir schon Einstein aus dem Stadtbild so wegräumen, sollten wir einen neuen Platz suchen, der prominent ist. Und prominent im wahrsten Sinne des Wortes ist die Wilhelmsburg. Gerade der Kehlturm, der vordere Bereich, wäre, zum Beispiel können wir sehr schön zum Einsteinturm benennen, wobei ich sicher bin, dass Einstein und sein Kinderwagen da auch schon davor gestanden haben, vor rund 150 Jahren. Das wäre eine Lösung, wie die Stadt Ulm ihr Gesicht bewahren könnte. Denn was hier im Sedelhof mit dem Einsteinhaus passiert, ist in meinen Augen auch als Historiker unverantwortlich.
Herr Burger nickt zustimmend.
Ja klar, also Einstein ist natürlich eine Sache, die mit Ulm viel zu tun hat. Nicht jetzt vielleicht in der Hinsicht, dass er dort wahnsinnig lange gelebt hätte. Aber wenn wir sagen, wir bekennen uns zu Einstein, bekennen wir uns natürlich einerseits wissenschaftlich dazu, was er geleistet hat, das ist klar, das weiß jedes Kleinkind, aber natürlich auch zu seiner Immigrationsgeschichte und der damit verbundenen, ja, sagen wir mal, Geschichtsproblematik und sagen dann in einer modernen Auffassung, dennoch, Einstein ist ein Ulmer und wir setzen ihm jetzt vielleicht nicht ein Denkmal, sondern wir denken auch an ihn, und wenn wir ihn da oben in der Burg verortet hätten, dann wäre das die unprätentiöseste Art, eine Erinnerung eben auch an diesen Ulmer zu haben.
Die anderen Nutzungen, Sie haben es angesprochen, es gibt ein paar Museumsideen und dringliches Thema, da haben wir in der Pause gerade drüber gesprochen, Herr Dr. Roth, das war Ihnen ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist sehr wichtig. Ulm war eine Stadt der Technik bis zum Zweiten Weltkrieg. Und wir haben jetzt noch, sagte ich ja vorhin schon, über 80 Firmen, die noch Überreste haben aus ihrer Produktion oder wo man noch einzelne Geräte jetzt kaufen kann oder es Sammler gibt. Und wir haben ja auch hier einen Freundeskreis für Technik, die gerne ihre Dinge unterbringen wollen. Ulm hatte zum Beispiel nach Kriegsjahren noch einen Kleinwagen konstruiert, den Ulmer Pantoffel. Wo wollen Sie den hinstellen? Da wäre die Wilhelmsburg natürlich ein wunderbarer Platz, um auch diese Dinge der Ulmer Technikgeschichte unterzukriegen. Und dann vor allem Privatsammler, nicht nur Vereine, die irgendwo unterkommen, sondern Privatsammler, die gerne ihre Dinge zeigen würden. Ulmer Notgeld, die Kaminöfen habe ich erwähnt, die Firma Eberhard, die Firma Meiser, auch Magirus eben mit seiner Feuerwehrgeschichte. Das ist alles in Ulm ein bisschen zerstreut, befindet sich zum Teil auf Privatgelände, ist unerreichbar. Das könnte man wunderbar hier mitkommen.
Wie viel Fläche wäre da nötig? Gibt es da ein Konzept, wie man eine museale oder die museale Ausgestaltung realisieren könnte?
Ja, also ich gehe im Moment von einem Viertel der Räume aus, die wir belegen könnten, nach dem augenblicklichen Konzepten, den Daten, die mir wenigstens vorliegen. Gut, da wird sich sicher auch einiges noch ändern die nächsten Jahre. Dazukommen wird einiges wieder gehen. aber wir könnten einen gewissen Prozentsatz, sagen wir mal, als Technikmuseum für die Ulmer Technikgeschichte nehmen. Wir haben natürlich auch andere Dinge, die wir in Ulm zeigen können müssen.
Ja, klar. Es ist vielleicht auch wichtig, sich klarzumachen, dass Museum nicht immer das heißen muss, was Museum die letzten 200 Jahre hieß. Ich denke, man kann ja auch moderne Ansätze hier sich in der Hinsicht überlegen, dass eine Zusammenführung von Sammlungen dann auch bedeuten kann, dass die eine zugespitzte museale Darstellung in der Wilhelmsburg erfahren, dass aber Sachen, die dort nicht reinpassen, weil da gibt es tatsächlich ein Problem, dann vielleicht dennoch ausgelagert bleiben. Als Vorbild könnte zum Beispiel auch dieses auf verschiedene Festungswerke der Stadt Ulm verteilte Festungsmuseum Ulm, das seinen Hauptsitz am oberen Kuhberg hat, das aber sozusagen eine Museumsinsel in der Wilhelmsburg hat, dienen. Oder wenn ich an die Ulmer Fahrzeugsfreunde der Ulmer Feuerwehr denke, die haben Fahrzeuge, die passen garantiert nicht in die Burg. Allerdings könnte jetzt so eine Sammlung auch in der Burg trotzdem mit einem Teil präsent sein.
Also Museumsburg, Friedensburg, Kulturburg, viel Arbeit. Wann soll das Ganze fertig sein? Oder wann darf ich als Jugendliche da meine Party organisieren?
Sicherlich abschnittsweise. Ein solches Gebäude wird nicht über Nacht vollständig eingeweiht sein. Wir haben ja die ersten Ansätze, siehe Theater, die Ausbauten laufen ja gerade, die Zufahrt ist ermöglicht worden jetzt. Ich denke, es wird eine Generation dauern, da sollten wir uns nichts vormachen, bis dieses Konzept steht.
Eine Generation, 20 also Jahre.
20 bis 30 Jahre.
Das sind wir ungefähr bei 2030 rum.
Da ja, soll's wohl ich denke, da könnte ich dann vielleicht noch das Band durchschneiden.
Ja.
Aber wir werden sicherlich vorher Schritt um Schritt, und das geht es auch nicht bei einem so großen Projekt, Schritt um Schritt immer wieder ein Teil, wie ein Mosaik. Ja. Und dieses ganze Mosaik, wie gesagt, denke ich, 20, 30 Jahre ist real.
Und was sind die größten Schwierigkeiten? Was könnte das Ganze entschleunigen? Ist es dann finanziell? Ist es praktisch? Was macht es so schwierig?
Gut, das eine Schwierige ist, dass jeder eine andere Meinung hat. Das ist in der Politik halt leider so. Jeder auch seine eigenen Ideen hat und es ist schwierig, schon in einem Gemeinderat mit 40 Stimmen eine Linie zu finden. Und das andere, haben Sie völlig richtig gesagt, ist Geld. Wir haben für alles Geld, nur nicht für das, wo wir es eigentlich bräuchten. Aber wiederum haben wir natürlich auch andere Aufgaben in Ulm. Schulen müssen wir renovieren. Das ist wichtiger, als ein Museum zu bauen. Also immer die Prioritäten zu setzen. Aber ich denke, wenn man für jedes Jahr sagt, einen bestimmten Teilbetrag für den Ausbau und den fest fixiert, dann könnten wir die Sache auch wirklich jetzt auf die Beine stellen.
Mhm. Gibt es was man sofort umsetzen könnte? Irgendwie ein Thema, wo man sagen kann, ich meine ja, zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen, irgendwie, keine Ahnung, die jetzt nicht eine besondere Infrastruktur brauchen, vielleicht da ja, gut Toilette mal vor die Rede. Kann man sofort irgendwie schon irgendwie was vorzeigen?
Gibt es da konkret rein, was? Das ja auch ja, hier zeigen ja das auch durch Ihre Vorträge, Ihre Abende. Wir haben auch das Theater, was dort ja auftritt. Das läuft ja auch bereits. Ist in den letzten 5 Jahren aufgebaut worden. Und ich denke, dass man auch mit einem Museum einen Teil des Gebäudes die Räume halt jetzt mal richtet, heizbar bzw. trockenlegt, soweit es nötig ist. Ich habe kein Problem, die alten Fußbodenbohlen drin zu lassen. Das ist doch schön, das Mauerwerk darf man ruhig sehen. Das muss ja nicht wohnbar sein, ganz im Gegenteil. Es sollte seine alte Struktur ja wiederbekommen. Ich denke, man kann durchaus jetzt, wo wir in einer Notlage sind, um Museumssammlungen zu retten, die verschrottet werden sollen, könnte man über Nacht eigentlich schon rein, in einige Teile.
Sehen Sie das optimistisch, Herr Bürger?
Ich sage, in folgender Hinsicht ist das sehr realistisch. Was Dr. Roth sagte über den niedrigen Anspruch an den Restaurierungsgrad. Ja? Wenn wir jetzt tatsächlich sagen, wir müssen die Burg wirklich ganz geschleckt rausarbeiten, das ist nicht finanzierbar, weder jetzt wahrscheinlich noch mittelfristig. Aber wenn man da vorsichtig rangeht und das Notwendige macht, schadet es eigentlich überhaupt nicht. Und das nutzt dem Baudenkmal, weil je weniger ich dann da invasiv rangehe, desto denkmalpflegerischer ist es in der Regel. Ich sehe allerdings ein anderes Problem und das muss durchaus angesprochen sein. Wenn wir jetzt auf die Burg schauen, schauen wir auf die Summe von 500 Räumen. Allerdings ist es ja wirklich die Gesamtsituation am oberen Michelsberg, die auch von der Infrastruktur her problematisch ist. Die Stadt Ulm hat jetzt eine Zufahrt geschaffen auf die Wilhelmsburg von der rechten Flanke her. Und dennoch fehlt eigentlich dem oberen Michelsberg so ein Aspekt, der in anderen Städten gegeben ist, die auch so eine Zitadelle haben, dass sich so eine Auffahrt nach oben mit Vorplatz und der Möglichkeit, dort oben auch außerhalb der Burg irgendetwas zu tun. Und sei es nur schnödes Autoparken, was halt auch praktisch ist. Es gibt im Moment kein Konzept, wohin mit Autos, die dort hochfahren sollen. Da ist noch wirklich viel Nachdenken zu erledigen. Das liegt an ganz speziellen räumlichen Gegebenheiten auf dem oberen Michelsberg, dass das nicht so leicht zu lösen ist.
Eine Gondel würde gut aussehen, glaube ich.
Der Wulf sitzt schon seit 5 Minuten auf Kohlen, würde gerne noch was sagen, Wulf.
Ja, wie gesagt, wir reden von 570 Räumen von 30.000 Quadratmetern Bodenfläche. Das ist also ein gigantisches Konzept und das wird sich tatsächlich über viele, viele Jahre hinziehen und wird viele, viele Millionen Euro kosten. Ich habe nur eine Bitte, die ich jetzt einfach mal so in den Raum schieße. Vergesst bitte über die Wilhelmsburg nicht die anderen Einrichtungen, um die zu erhalten, genauso wichtig ist wie die Wilhelmsburg. Ich rede von meinem Vorarlberg. Da gibt es einiges zu tun und ich hoffe, dass das nicht irgendwo hinten runterfällt, wenn es jetzt mit großen Schritten in die Wilhelmsburg reingeht.
Da ganz herzlichen Dank für diese Sache. Das ist ganz genau das, was hier wirklich nicht aus dem Auge verloren werden darf, dass es sich um eine Gesamtanlage mit 200 Hektar Festung handelt. Und ja.
200 Hektar.
Ich glaube, das ist gerne aufgenommen. Und bin auch dieser Meinung, dass wir in Ulm auch andere Dinge berücksichtigen müssen. Ulm ist reich an Kultur, reich auch an der Wilhelmsburg und ich denke, sie hat eine große Zukunft, wenn wir uns alle dafür engagieren.
Also ich spüre hier ganz viel Motivation. Das Wie und Wann wird dann noch die Frage sein. Wir sind alle ganz gespannt und 4FM kann das auf jeden Fall im Auge behalten.
Wir greifen zu jedem Zeit nochmal das Thema auf, ja. Ja, Leute, wir sind schon wieder durch. Wir haben wieder 59 und 30 Sekunden. Damit ist die Lokalterminsendung, auch wenn es noch viel zu reden gäbe, leider schon wieder am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Heute waren dabei unsere Gäste
der Wulf Neuschwander,
der Stadtrat Dr. Roth
und der Matthias Burger.
Moderation
Lotte Stevens,
Michael Trost und wir sagen Tschüss und bis denn.
Vielen Dank.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.